Wir gehen nur mit Menschen raus, mit bunten, emotionalen Gesichtern und Geschichten und mit einem deutschen Wort, Lebensgefühl. Wir übersetzen das Wort nirgends, auch nicht in Südkorea. Wenn ihr Südkorea Außenwerbung siehst, von uns steht Lebensgefühl dort. Wir müssen achtsam sein, auf alle Fälle. Wir müssen mit der Bevölkerung arbeiten, wir müssen aber auch mit den Mitarbeitenden arbeiten, weil wir brauchen Mitarbeiter, die Lust und
Unbedingt.
Leidenschaft haben zu arbeiten.
Ja.
Und da sind wir absolut jetzt an einem Punkt, wo wir uns sehr intensiv darum bemühen. Ich meine, wir haben ja als Österreich Werbung nicht Einfluss, was in der Region passiert, ne? Aber es hilft mir nichts, wenn ich bunte Bilder verkaufe und dann geht's drunter und drüber. Also ich glaube, das müssen wir gut verzahnen. Ich habe alle Weinländer dieser Welt bereist.
Also mit dem Ziel, alle Länder,
Ja.
also du hast da eine Weltweinreise wirklich gemacht.
Ja, wirklich gemacht mit
Okay.
Rucksack.
Wie lange ist denn die gegangen?
8 Monate.
8 Monate lang. Und das
Aha.
Ziel war einfach nur alle Weile.
Nur Wein getrunken.
Wirklich?
Aber ich fahre gern heim, ich gehe ja gern servieren, wir haben ein Gasthaus.
Kann man dich da im Service antreffen?
Ja. Und wenn ich nicht mehr keinen Job mehr habe und niemand mich mehr will, dann gehe ich einfach servieren, weil ich finde, ich bin die beste Kellnerin der Welt.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner. Das Stiegelgut Wildshut. Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Oho. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen zum Kalk und Kegel Podcast, Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Ich darf heute wieder aus Wien begrüßen. Ich sitze im wunderschönen So Vienna Hotel und heute zu Gast habe ich die Astrid Sternig-Staudinger, die Geschäftsführerin der Österreich-Werbung. Herzlich willkommen, ich bin ein bisschen aufgeregt schon wieder.
Danke für die Einladung.
Die Sonne scheint heute nicht, aber die Aussicht ist trotzdem sehr gut, finde ich.
Cool, und wir beide gehen noch zu einem Konzert heute, haben
wir
festgestellt.
Wir gehen heute zum Konzert.
Cool.
Voll cool, nämlich Paul
Kalkbrenner.
Wenn die Leute das gehört haben, war es schon erfolgreich oder nicht?
Deswegen cool, dass ich heute schon mit Sprudel starten darf am Nachmittag, weil dann fühlt sich das Konzert gleich leichter an.
Sollen wir gleich was anstoßen, oder?
Von mir aus.
Oder?
Lass mal Kaffee aus.
Danke an unseren Schaumweinpartner, Schaumweinkonter. Wir werden jetzt nämlich Franciacorta trinken aus dem Hause Pizzini und mal einstimmen auf das abendliche Konzert. Italienischer Schaumwein, man denkt in Italien auch an so eine gewisse Parameter. In Österreich denkt man gerne, wenn man Kulinarik denkt, immer gerne an Kaiserschmarrn, Schnitzel. Das ist aber natürlich nicht alles, oder? Also das ist, und wie geht man damit in der Werbung damit um?
Ich meine, das ist schon sehr viel und viel Erbe, das wir da mitnehmen, aber das wollen wir gerade verändern, dass eben die Menschen und die Gäste und Gästinnen, die zu uns kommen, nicht mehr an Kaiserschmarrn und Wiener Schnitzel denken, sondern eben an alles, was wir sonst noch zu bieten haben. Ich war heute Vormittag interessanterweise bei einem Vortrag, da waren circa, ich würde sagen, 20 Nationen. Und dann hat es eine Mentimeter-Umfrage gegeben, an was sie als erstes denken, wenn sie an Wien denken, wenn es ums Essen geht. Und das sind nur Sacher, Apfelstrudel, ja. Kaiserschmarrn, Wiener Schnitzel, Tafelspitz noch. Und wenn ich das in 10 Jahren mache oder meinetwegen in 5 Jahren, dann hätte ich gern, dass da steht, Safran aus dem Burgenland, Kaviar aus Salzburg, Gmundner Geschirr aus Oberösterreich, dass wir alles reinbringen, was wir sonst halt so noch zu bieten haben. Das wäre so mein großer Traum.
Ja, und nicht nur ich aus Salzburg, genau. Die Mozartkugel.
Genau.
Ist ja auch.
Prost!
Gesundheit. Auf uns, auf unsere Abendplanung heute.
Oh.
Aber ist das Thema dann in der Kommunikation so, dass man sagt, man streicht so Kaiserschmarrn und Schnitzel grob raus und versucht auch das andere oder man versucht einfach um das rundherum einfach das alles mitzunehmen?
Na, es braucht beides, glaube ich, weil wenn wir Gäste begrüßen dürfen, die das erste Mal da sind und wenn du das erste Mal ein Land fährst, dann wirst du wahrscheinlich auch etwas Traditionelles essen und es braucht aber auch die andere Seite und die wollen wir eben zeigen. Also ich glaube, Innovation und Tradition hat sich hier noch nie ausgeschlossen.
Ja, absolut. Und was auch ganz neu ist, oder was mir ein bisschen aufgefallen ist, so in den letzten Jahren oder seitdem du am Werken bist, es hat sich so in der Werbung aus dieser Kulinarik-Fokus nochmal verdeutlicht. Also ich komme auch aus der Kulinarik, natürlich sehe ich das eher. Mhm. Hat sich da mit dir schon eigentlich so etwas verändert? Also war das auch so dein Zugang, auch die Kulinarik zu fokussieren?
Ja, absolut. Also wir haben auch die letzten 2 Jahre Schwerpunktthema Kulinarik hervorgehoben. Es war immer schon ein Teilbereich, aber eher halt mitgetragen und jetzt haben wir es als eigenes Segment definiert. Wir haben Kulinarikstudien durchgeführt, wir haben Märkte definiert, wo das Kulinarikthema zieht und wir wissen zum Beispiel aus Deutschland, 45% der deutschen Gäste achten darauf, wohin sie fahren, also in welche Region, was hat die Region als Kulinarik zu bieten, welche regionalen Spezialitäten gibt's. Und deswegen haben wir uns diesem Thema angenommen und haben einmal eine Strategie gemacht, wie man das so schön tut. Und damit die Strategie nicht beim Papier bleibt, lebt es auch schon. Und was mich besonders stolz macht, glaube ich, aber auch die gesamte Branche, dass wir das gemeinsam verabschiedet haben mit allen Protagonisten, mit Köchinnen und Köchen und Winzern und Bauern und Bäuerinnen und allen Organisationen und dass wir alle dahinter stehen. Und ich glaube, deswegen spürt man das auch in der Branche. Ich meine, du bist ja genug in der Branche unterwegs. Ich glaube, zumindest ist es ein bisschen sichtbarer geworden. Ja,
dass es ist sichtbarer geworden und es ist eine klare Kommunikation, also eine Wir-Kommunikation, die vorher war so, ja, der ist gut und der ist gut, ja eh, jeder für sich selber.
Ja.
Aber das ganze große Miteinander so, ja, das ist schon sehr, sehr gut, was wir da in Österreich zu bieten haben und was da eben vom Geschirr bis über den Safran bis zu den tollen Köchen oder Winzerinnen einfach da rauskommt. Diese Strategie ist aber ist natürlich auch nur ein Teil des Weges, oder? Also man ist ja gerade mittendrin, oder? Die Strategie ist ausgearbeitet worden, aber jetzt ist eigentlich der Weg. Gibt es da so ein Endziel eigentlich, so man sagt, man möchte, du hast das 10 Jahre angesprochen.
Das Ziel ist eigentlich, eine der führenden Kulinarik-Destinationen zu werden, dass die Gäste eben sagen, ich fahre 3 Tage nach Österreich, ich gehe einmal in ein Sterne-Restaurant, thank Guide Michelin ist wieder back. Aber auch, dass man die anderen Tage verbringen kann, um gut essen zu gehen, qualitativ hochwertig essen zu gehen, dass wir Produkte aus Österreich verwenden. Aber das Ziel ist wirklich, dass wir eine der führenden Kulinarik-Destinationen werden. Ich bin ja davon überzeugt, ich meine, vielleicht werden mir andere nicht recht geben, aber im Vergleich zu vielen anderen kulinarischen Ländern, die weltweit so bekannt sind, haben wir uns die letzten 10 Jahre wahnsinnig entwickelt. Also die Szene, nicht nur die Weinszene, aber überhaupt, wir sind der größte Bioexporteur der Welt, das wissen ja viele nicht. Ja. Also wir müssen nur drüber reden und neue Märkte bearbeiten, das ist das Ziel.
Du hast andere Länder auch angesprochen und Vergleiche. Gerade nicht gescheut. Da gibt's auch, wir müssen jetzt nichts vergleichen, aber gibt's Vorbilder, die in Kommunikation das schon Vorreiter waren und sowas in der Kommunikation und das einfach mit vollem Stolz rausgehen? Oder gibt's für dich Länder, die Vorbilder sind?
Ja, ich meine, ich finde, die Nordic Cuisine ist schon ein Vorbild, weil sie haben das durchgezogen, obwohl sie ja viel weniger an Grundmaterial haben als wir, weil ich habe ja auch in Dänemark der Zeit verbracht, außer Smørrebrød und so weiter, hat man dort nicht viel gekannt und das in so einer Kürze zu schaffen, dass Menschen wie ich sogar zum Mittagessen dorthin fliegen, ja. Also das muss man schon einmal, und da hat auch jeder an den Strang gezogen, aber die haben halt, sind klar den Weg gegangen und haben die Richtung vorgegeben, sind natürlich viel weniger Protagonisten im Spiel als in Österreich, aber ich denke, da haben wir eigentlich schon viel mehr Grundstoff, über das wir sprechen können, das wir haben, also ich glaube, das wäre so ein Vorbild für mich.
Ja. Was weiß ich, welche Frage ist so, du sagst Nordic Cuisine, aber eigentlich ist es nur fast nur Dänemark, oder?
Dänemark.
Eigentlich ist es explizit Dänemark, weil es ist natürlich für Schweden und Norwegen hast du auch alles oben, aber da ist, finde ich, die Kommunikation jetzt nicht so direkt, dass ich jetzt da kulinarisch schon hin muss.
Das war eigentlich Dänemark.
Entschuldigung,
das
ist. Nein, absolut. Also den Eindruck habe ich so einfach.
Absolut.
Also die Dänen haben da einfach auch Geld in die Hand genommen und gesagt, hey, bei uns tut man gut essen und gut trinken.
Wobei, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt der Status quo ist. Also gefühltermaßen ebbt er ein bisschen ab, aber ich das ist nur mein Eindruck.
Ja, die Zeit ist jetzt unsere.
Genau, jetzt sind wir dran.
The future is bright, hallo. Wir sind dran und das ist auch ganz wichtig. Wir haben auch den Michelin-Guide angesprochen. Wie wichtig war der Michelin, den nach Österreich zu holen?
Ja, ich meine, das war so der First Step, den ich ja naiverweise mir gedacht, naja, das kann ja nicht so schwer sein.
Ja.
Ich habe diese ganze Vorgeschichte nicht gewusst. Warum ist der so wichtig, um diese internationale Strahlkraft einfach zurückzuholen? Also ich glaube, weil ich habe gerade vor kurzem mit einem Sternekoch gesprochen und er hat gesagt, er hat auf einmal Gäste aus Peru und aus Mexiko und aus USA, aus den wildesten Ländern, die bei uns gar nicht so am Schirm sind, weil viele nach Michelin reisen, das ist das eine. Und das zweite ist halt einfach, du hast natürlich auch werblich eine gewisse Sichtbarkeit in Ländern, die du sonst nicht hättest. Ja, das könnte man uns wahrscheinlich gar nicht leisten.
Ja.
Deswegen finde ich das Ebene gut, aber wir haben natürlich auch super Wirtshäuser, wir haben geniale Beiseln, wir haben super Würstelstandl, also wir haben ja viel.
Ja, die Kulinarik ist ja nicht nur der genau. Mischlöger, das ist ganz wichtig zu betonen. Also das ist, glaube ich, dir auch sehr wichtig zu betonen. Es ist ein Schritt, der was in eine so tolle Richtung gemacht hat, aber nach Österreich zu fliegen macht nicht nur, um Sterne zu essen.
Genau.
Das sollst du nicht, weil es gibt eben viel mehr, als wir nur Sterne essen. Aber das ist mal der Schritt, dass das einmal sichtbar ist, vor allem im ländlichen Bereich.
Ja, das ist mega. Also ich glaube, auch für die jungen Köchinnen und Köche ist es, glaube ich, so echt cool, wenn sie in einem Sterne-Restaurant arbeiten dürfen und können. Also das merkt man schon, dass, also viele sagen ja, die haben auf einmal viel mehr Bewerbungen und so weiter, die vorher keine Sterne hätten. Und
ja, weil das einfach sichtbar ist. Ja. Du sagst halt, ich habe in einem Betrieb gearbeitet, der halt gut bewertet ist, sondern ich arbeite in einem Restaurant, das hat halt einen Michelin-Stern oder zwei oder
ich habe den Bip. Zweiten Mittag kocht oder auch wenn es ein Bip ist, genau.
Ja, genau, ich habe da was mit bewirken dürfen oder ich habe Empfehlung.
Ja.
Die Empfehlung ist ja, ist das Reisen mit dem Michelin ist ja was, schon was Lässiges eigentlich, wenn es einige solche wo gehen wir halt essen und das ist eine Empfehlung ja auch schon viel wert. Wieso war das so ein Zacherweg? Du hast es selber gesagt, du hast es eigentlich einfacher vorgestellt, wie es dann am Ende war.
Nee, weil viele schon mitgeredet haben und vorher sich sehr bemüht haben, das ist einmal das eine, habt ja auch ihr bei Kalk und Kegel viel dazu beigetragen und natürlich haben wir andere Protagonisten im Land, die auch bewerten und testen, das ist in anderen Ländern eher nicht so intensiv wie da bei uns und so hat halt jeder sich benachteiligt gefühlt am Anfang und ich glaube, bis wir das einmal alles zusammengeholt haben, es ist natürlich auch das rechtliche Thema, wie kannst du sowas anschaffen. Das war schon eine Herausforderung.
Weil die Österreich-Werbung natürlich ein Geld in die Hand genommen hat, was Steuergelder sind.
Ja, nicht und
es,
nur
die Österreich. Also es musste auch ein Geld in die Hand genommen werden, sagen wir
genau.
so. Also das ist ja nicht der Beschlag und sagt, hey, ich bin jetzt da und jetzt machen wir jetzt einfach, sondern es musste ja auch Geld in die Hand genommen werden, das irgendwie auch gerechtfertigt werden muss. Wie du sagst, rechtlich.
Aber eben wir als Österreich-Werbung zahlen sozusagen die Kommunikationsleistung, dass wir halt integriert werden in alle Kommunikationsmittel und Maßnahmen, wherever, online wie offline. Und das zahlt sich bei Weitem aus. Also so viel im Vergleich ist es jetzt nicht. Und vor allem, was wird bezahlt? Das ist hauptsächlich die Infrastruktur, die Tester, die kommen. Das kostet ja alles Geld. Also die testen ja ein Jahr lang. Und manche Restaurants werden ein- bis zweimal getestet.
Trinkst du gern Schaumwein?
Mir schmeckt's auch. Aber in Franciacorta könnte ich mir sowieso einlegen.
Ja?
Ja, wirklich.
Ist es so, also wenn so Italien Schaumwein, dann Franciacorta oder allgern?
Ja, total gern. Deswegen dieser Sprudel. Der Name birgt schon alles für mich. Deswegen konnte ich gar nicht absagen. Da muss ich einfach da sitzen. Wenn ich Sprudel kriege, bin ich glücklich.
Sehr gut, das kriegst du. Ausreichend. Wir haben noch ein paar andere Sachen auch noch vorbereitet. Und es freut mich immer, wenn die Gäste da sind, die gern was trinken. Und es schmeckt auch sehr gut, muss ich ja sagen. Danke, schau mein Konto.
Ja,
das
wirklich,
hast du es nur mal gesagt haben.
Danke.
Der
ist sogar bei mir, glaube ich, im Bezirk, wo ich wohne. Da war ich schon einmal.
Du bist 21. ja ursprünglich Kärntnerin.
Genau.
Kommen wir auf die Basics zurück. Du bist aus Kärnten.
Genau.
Hast die Flucht geschafft? Nach Wien?
Ja. Nein, nicht nach Wien. Ich war zwischendurch schon, ich war nicht immer in Wien. Ich war in Kroatien. Ich war einige Jahre im Ausland unterwegs. Auch in der Schweiz. Ich war in der Türkei. Also ich war.
Was hast du in Kroatien oder in der Türkei gemacht?
Ich war immer in der Hotellerie.
Ja.
Also Gastro, Hotellerie. Und habe Kroatisch studiert. Interessanterweise. Oh. Und deswegen hat sie mich dann gleich nach Kroatien gezogen.
Also du warst eigentlich, du kommst ja ursprünglich aus der Gastronomie
genau,
eigentlich?
Aus genau, der Hotellerie. Wir haben selber ein Betriebshaus.
Okay, cool.
Also meine Schwester führt den Betrieb. Wir haben eine Landwirtschaft auch zu Hause. Also ich habe sozusagen diese Kulinarik mit der Muttermilch aufgesaugt.
Voll, ja. Und vor allem Kroatien, super spannend. Also wie ist es zu Kroatien gekommen?
Ich weiß, ich habe Wirtschaft studiert und dann konnte man eine osteuropäische Sprache wählen.
Ja.
Und ich kann schon Slowenisch, ich bin zweisprachig aufgewachsen und dann habe ich gedacht, naja, dann ist es nicht mehr so schwer, Kroatisch zu lernen, obwohl es eigentlich ganz anders ist. Ja, und dann da hat es mich irgendwie verschlagen und es gibt auch viele österreichische Hotelketten, die in Kroatien sind und am Meer zu wohnen ist nicht so schlecht.
Das war nicht so verkehrt.
Ja.
Voll cool. Du bist bei der Österreich-Werbung seit wann?
Seit zweieinhalb Jahren. War eher ein Überraschungsei, weil ich mir ganz normal beworben, ohne Vitamin B oder ohne, dass mir irgendwer da reingeschupft hat, sondern
ganz untypisch österreichisch.
Ganz normal. Ganz normal beworben.
Also ich gut, dass ich das sage bei der Österreich-Werbung. Ja, super, wir haben eigentlich kein Vitamin B. Das ist wirklich normal gelaufen.
Deswegen, egal ob das jetzt ich bin oder jemand anders, ich finde es gut, dass einmal eine unternehmerische Persönlichkeit da reinkommt, einen anderen Blick auch auf hat. Und bin schon stolz, dass ich das gekriegt habe, weil ich habe zwar ein Unternehmen gehabt mit einigen Mitarbeitern und musste dann innerhalb von kürzester Zeit mir überlegen, was mache ich mit dem .com. Ja. Aber irgendwie hat das alles gut funktioniert. Ja.
Das Unternehmen, wo du Geschäftsführerin warst, bist du dann immer?
Ja, habe ich verkauft.
Hast du verkauft?
Müssen.
Müssen, wegen Job.
Ja, genau. Habe ich verkauft, die Mitarbeitenden, die längst dienen dabei sind, haben die Geschäftsführung übernommen, genau.
Cool. Und das ist in guten Händen, sagst
du? Ist in guten Händen, aber ich habe die letzten 2,5 Jahre so wenig Zeit gehabt zum Nachdenken, ja, was das mit mir macht. Ja, ich denke, sie sind in guten Händen, ja.
Ich glaube auch. Das passt. Man übernimmt die Österreich-Werbung. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Wie groß ist dein Team? Also ich finde das super spannend, also weil ich habe da leider keinen Bezug dazu. Nicht wirklich. Man hört und liest zwar immer oft, aber was sind die Aufgaben der Österreich-Werbung? Wie viel seid ihr? Wie schaut dein Alltag aus?
Also grundsätzlich sind wir 220 Mitarbeitende. Die Hälfte davon ist circa in Wien. Und die andere Hälfte ist auf 20 Marktbüros aufgeteilt.
Okay.
Also zum Beispiel in Indien sitzt eine Person, in Holland dafür 11 Personen. Also kommt immer auf die Marktgröße drauf an.
Okay.
Wie viele Gäste kommen aus dem Markt? Wie ist der budgetär aufgestellt? Das Interessante ist, dass wir fast 70% weibliche Führungskräfte haben. Wir bearbeiten aber 30 Länder tatsächlich aus diesen 20 Marktbüros aus, weil wir zum Beispiel in Südostasien bearbeiten, Mexiko und Brasilien und so weiter.
Also das sind Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, genau, einfach dann vor Ort,
genau,
und schauen, das ist die Österreich.
Machen das, Medienarbeit. Also der Grundauftrag der Österreich-Werbung, wie der schöne Name schon so sagt, ja, ist, dass wir Kommunikation machen und alle Assets Österreichs hinaustragen. Und das ist halt in jedem Land unterschiedlich, wie wir das bewerben. Wir haben gewisse Märkte, die eher sommerlastig sind, gewisse Märkte, die eher winterlastig sind. Wir gehen ein bisschen weg von der Saisonlogik auch und wir wollen ein bisschen diese Ganzjahresdestination in den Vordergrund stellen, was auch das Thema Kulinarik so wichtig macht, weil in der Nebensaison halt wahnsinnig viele Gäste auch wegen der Kulinarik reisen. Und das wollen wir mal verstärkt.
So ein bisschen wegkommen von dem Skifahrthema, ein bisschen, also nicht weg, aber auf mehrere Sockel sich stellt.
Genau, auf mehrere Sockel uns stellen. Skifahren ist wichtig, ist der Winter die Wertschöpfung natürlich komplett wichtig, aber wir haben ein bisschen auch die gesamte Kommunikationsstrategie geändert. Wir promoten, wir haben keine Bilder mehr mit schönen Landschaften drauf, weil die gibt's in der Schweiz und in Südtirol und in Italien auch, sondern wir gehen nur mit Menschen raus, mit bunten, emotionalen Gesichtern und Geschichten und mit einem deutschen Wort, Lebensgefühl. Wir übersetzen das Wort nirgends, auch nicht in Südkorea. Wenn ihr Südkorea Außenwerbung siehst, von uns steht Lebensgefühl dort. Das ist ein bisschen eine mutige Geschichte, weil eigentlich war das Ziel, dass man das so wie Zeitgeist und Wanderlust in den Duden reinbringt und dass wir weltweit für das österreichische Lebensgefühl bekannt sind. Was wollen wir damit ausdrücken, dass du nur das in Österreich spüren kannst, wenn du nach Österreich kommst? Also dieses Gelassene, das wir manchmal so haben, oder dieses
Gemütliche.
Das Gemütliche, dieses Leilafen lassen, wie wir Kärntner sagen, oder geh mal geht schon Vollgas und so weiter. Dass man aber auch wirklich nur spüren kann, wenn man da ist, oder diesen krantigen Taxler. Ich habe gestern mich wieder so geärgert am Abend. Und es gehört aber dann trotzdem dazu, denke ich mir dann, wenn ich, als ich aussteige, ist wurscht. Aber ich kann dazu, ja, das macht uns auch aus.
Ja.
Aber das ist einmal die Österreich-Werbung, eben mitarbeitende Büros. Die Strategie, die zukünftige, ist eben mehr internationalisieren. Warum? Weil wir haben natürlich viele deutsche Gäste. Wir haben viele Gäste aus Holland, aber einen sehr hohen Stammgästeanteil. Das heißt, die Gäste werden älter. Wir brauchen jüngere Zielgruppen.
Gut, dass du das gleich ansprichst.
Ja.
Finde ich toll. Ich war meine nächste Frage gewesen. Wie geht man in diesen groben Generationen gerade mit, wie spricht man verschiedene Generationen gerade an?
Und da sind wir gerade ganz, ganz stark mittendrin, weil wir eben, wir haben jetzt gerade ein neues Modell entwickelt, wie bewerten wir die Märkte neu und wie holen wir eine junge Zielgruppe rein und was machen wir mit unseren Stammgästen. Und deswegen haben wir unsere Kommunikation fast ausschließlich auf Digital umgestellt, auch eben so neue Formate, ich komme gerade aus Berlin, dass wir ein bisschen die andere Seite Österreichs zeigen, auch durchaus alternativ oder viele coole junge Künstler, eben junge Köchinnen und Köche, dass man sieht, da gibt's noch einen anderen Vibe.
Wir machen also den traditionellen Lederhosen-Vibe, meinst du?
Genau, wir machen ganz viel auf TikTok. Das haben wir tatsächlich erst eingeführt, nachdem ich gekommen bin. Also haben wir jetzt seit 1,5 Jahren oder so. Aber wir sind, glaube ich, schon bei 130.000 oder Follower. Also. Und da sind wir ein bisschen verrückter unterwegs. Also wenn wir unsere Nachbarländer anschauen, die schöne Bilder zeigen und die Schweiz setzt ja sehr stark auf Klischees. Und wir machen genau das Gegenteil. Aber es gibt uns recht. Also wir machen immer wieder Gästeumfragen und so weiter. Also ich denke, wir sind am richtigen Weg. Aber es ist halt manchmal etwas mutiger. Es ist manchmal ein bisschen crazy. Da müssen wir auch drüber stehen als Organisation, weil viele sehen Österreich natürlich noch immer sehr klassisch. Ja. Zum Beispiel Asien und Saudi-Arabien oder alle arabischen Märkte, die wollen das Klassische. Oder Japan kommt wegen der klassischen Musik. Ja. Aber auch hier gehen wir andere Wege. Zum Beispiel, wir haben einen Vertrag mit dem meist oder berühmtesten japanischen Rockmusiker. Hyde heißt der, der füllt Hallen mit 70 bis 100.000 Leute.
Wow.
Ganz ein schräger Typ, der hat in Wien ein Video gedreht und wir wollen dort ein bisschen diese Kontroverse aufzeigen. Hallo, wir stehen auch für Rock. Jetzt ein ganzer Rock ist schon ein bisschen untertrieben, also der schreit fast nur beim Singen. Aber der ist so ein Fan von Österreich geworden, der ist so cool und die Japaner stehen Schlange. Ich war jetzt bei der Weltausstellung in Tokio.
Ja.
Und da war er dort, der ist total introvertiert, ganz ein ruhiger Typ. Und als die Menschen erfahren haben, dass der dort ist, die sind Schlange gestanden vor diesem Österreich-Pavillon. Also es, ich war eben mit dem Bundespräsidenten, der ihn auch getroffen hat und so. Also mit solchen Aktionen versuchen wir, das Bild Österreichs etwas in ein anderes Licht zu rücken, ohne aber auf die Traditionen zu vergessen.
Machst du das mit mehreren Ländern so, dass du quasi dir jemanden, einen Publikumsmagneten, einen Influencer quasi, ist ja, wie influenzt der Leute, wenn er das
genau, also
macht.
Wir haben
beeinflusst der Leute, dass du das in mehrere Länder einfach verschiedene
Ambassadors haben wir in mehreren Ländern natürlich. Ist natürlich eine Preisfrage. Der ist einfach so in Österreich verliebt, dass er schon jetzt Maskottchen aus Österreich macht und mit Sacher hat er Kooperation und er ist als Maskottchen auf einer Sacher-Cake oben und so weiter. Also er ist so ein Selbstläufer geworden. Das könnte man uns normalerweise wahrscheinlich nie leisten. Wir sind nicht so ausgestattet wie die Schweiz, die jetzt mit Halle Berry und Roger Federer Kampagne machen. Aber wir versuchen mit unserem Budget schon immer wieder mit coolen Influencern oder Content Creators. In Asien gibt es wahnsinnig
coole Community. Das ist schon ein cooles Thema. Das Budgetthema ist schon präsent. Also es gibt einfach Länder, die haben noch viel größere Budgets.
Ja. Ja. Genau, Länder haben viel größere
Budget. Weil du Songs sprichst, dass die Schweiz einfach so viel Budget gerade hat und dass es zwar jetzt groß eine Offensive da ist, aber das Geld nicht auf Bäumen wächst in Österreich für die Werbung.
Na, vor allem die Schweiz ist natürlich besser ausgestattet. Interessanterweise vergleichen wir uns immer mit der Schweiz, aber die Schweiz hat 40 Millionen Nächtigungen und wir haben 154 Millionen.
Mhm.
Wir sind übrigens das tourismusintensivste Land der Welt. Also das heißt, einen Einwohner kommen 16,3 Touristen. Das bedeutet natürlich für die Wertschöpfung immens.
Aber es ist ja auch eine Gefahr, oder? Du musst ja irgendwie aufpassen, du brauchst ja den Touristen, der hier auch bleibt. Ich bin in Salzburg aufgewachsen, in der Stadt. Man kennt das Bus ein- und Bus aussteigen. Das ist schön, dass die Nächtigung nicht dabei ist, aber wenn du einen Tag fünf Städte besuchst, ist der Mehrwert für die Region nicht wirklich gegeben, würde ich jetzt behaupten, oder stelle ich mir jetzt einfach mal hin.
Ich meine, da wird viel gemacht, was Tagestouristen betrifft, aber auch die Einheimischen. Ich habe gerade eben heute in der Früh einen Vortrag gehalten über Tourismusakzeptanz. Also wie bindet die Bevölkerung ein, aber auch der Bevölkerung zu sagen, was die Bevölkerung davon hat, weil das gesamte Kulturgut oder die Erhaltung der Infrastruktur und so weiter bringt ja auch etwas zurück. Also der Tourismus bringt ja etwas zurück.
Absolut.
Viele Regionen in Österreich, die hätten keine Infrastruktur, keine Schule, kein Fußballplatz, kein Tennisplatz, kein Spielplatz, keine Ahnung. Also ich denke, die Tourismusgesinnung in Österreich ist dennoch noch groß. Also 7% sind negativ, laut dieser ersten Akzeptanzstudie.
Ja. Gibt es auch Zahlen, wo diese 7% sind?
Weil ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Wir messen in touristischen sozusagen Regionen, Hotspots, aber auch in nicht touristischen.
Ja.
Ja. Und da ist interessanterweise nicht so ein hoher Unterschied. Es ist echt spannend, weil normalerweise sagst du den nicht touristischen.
Ja, weil ich finde es spannend, weil du gesagt hast, man möchte in der Werbung das Kommunizieren auch mit Menschen, mit Persönlichkeiten, mit einem Gefühl. Und wenn man halt den Massentourismus hat, ja quasi, dann verschwinden ja diese Persönlichkeiten ja automatisch, weil wenn in einer Stadt keiner mehr wohnt, dann sind diese Menschen ja gar nicht mehr gegeben. Und ich glaube, es sind auch große Herausforderungen, dass du den Tourismus in einer Qualität halt einfach auch da hast.
Aber manchmal sind da die Bilder auch falsch. Also interessanterweise dort, wo es ganz viele Touristen sind und wo du siehst, da sind wahnsinnig viele Menschen Trauben, sind es auch viele Tagesgäste aus der Umgebung. Also man muss immer schauen, ist es wirklich so oder. Aber eben deswegen ist es ganz wichtig, dass er zum Beispiel die Preise für Wohnungen und dass du auch für die Einheimischen das Leben so schön gestaltest und die Umgebung, dass sie gern dort sind und dass sie auch gastfreundlich sind, dass die Willkommenskultur da ist.
Wenn du die Bilder aus Spanien etc.,
genau,
wo halt einfach.
Genau, ich meine, da sind wir noch weit weg, aber wir müssen achtsam sein, auf alle Fälle. Wir müssen mit der Bevölkerung arbeiten, wir müssen aber auch mit den Mitarbeitenden arbeiten, weil wir brauchen Mitarbeiter, die Lust und Leidenschaft haben zu arbeiten.
Ja.
Und da sind wir absolut jetzt an einem Punkt, wo wir uns sehr intensiv darum bemühen. Ich meine, wir haben ja als Österreich-Werbung nicht Einfluss, was in der Region passiert. Ne? Aber es hilft mir nichts, wenn ich bunte Bilder verkaufe und dann geht's drunter und drüber. Also ich glaube, das müssen wir gut verzahnen, dass die Regionen auch ganz viel für die Gäste tun, aber auch für die Einheimischen.
Ja.
Viele Regionen haben sich aber da auch schon ganz enorm geändert. Also es gibt Regionen, die haben schon eine Einheimischenkarte, wo die Einheimischen auch Incentives kriegen vor Ort und so weiter. Also dass man ihnen zeigt, wir nehmen sie mit auf die Reise.
Gibt es eigentlich Regionen, die sich benachteiligt fühlen, weil sie zu wenig kommuniziert werden? Weil ich finde, dass in Österreich so ein großes Ost- und Westgefälle. Also es ist ja komplett unterschiedlich, dass vielleicht sagt der in Oberösterreich, oder ich sage mal so, das Salzkammergut gut fühlt sich benachteiligt, weil es weniger kommuniziert wird wie der Berg am Arlberg. Oder ja, das Beispiel ist einfach. Und dazwischen gibt es aber noch die Steiermark, dann gibt es noch Kärnten. Und hast du da die Probleme?
Jetzt siehst du einmal, was wir alles mitmachen müssen.
Ja, was? Das denke ich mal, das ist ja große Politik, was du machst. Und du musst ja irgendwie alle happy sein. Und natürlich sagt dann der so, naja, warum jetzt die Berge? Ich habe ja gar keine Berge, was habe ich jetzt davon?
Naja, das Gute ist, dass wir wirklich versuchen, also mit dem, das war eigentlich meine Strategie bei meiner Bewerbung, aber auch insgesamt, immer in Kooperation das zu machen. Das heißt, egal was wir machen, ob wir produzieren, ob wir einen Film drehen, ob wir für TikTok irgendwas machen, wir nehmen immer die Region mit und von dem her nehmen wir auch das Burgenland genauso oft mit, weil ich finde, das Burgenland hat so ein USP. Wenn du Bilder vom Burgenland anschaust, das gibt's nirgends in ganz Österreich. Wenn du am Neusiedlersee stehst, schaut das total anders aus als am Wörthersee oder am Attersee.
Ja. Und die schauen aber ähnlich aus.
Und deswegen diese uniken Bilder zeigen wir von Burgenland bis in den Bregenzer Wald und wir nehmen die Regionen, aber auch viele Betriebe mit und das macht sich, glaube ich, bezahlt, dass diese Befindlichkeit, dass sie sich benachteiligt fühlen, eher weniger ist. Also wir versuchen eh so viel wie möglich mitzunehmen. Wir haben auch vielleicht, habe ich vorher was vergessen, wir haben Budget, ist es so, wir sind vom Wirtschaftsministerium ausgestattet.
Ja.
Aber nicht nur, die Wirtschaftskammer hat einen Teil und einen Teil erwirtschaften wir selber. Wie machen wir das mit Kooperationskampagnen? Zum Beispiel, wenn wir eine Winterkampagne machen, haben wir heuer im Winter 120 Regionen dabei in der Kampagne. Das heißt, die können sich bei uns anschließen und wir sind sozusagen das Dach als Österreich und dann sind 120 Partner eben alle, die den Winter bewerben wollen, in unterschiedlichen Facetten dabei. Genau, und so
und können gehen sich quasi
wir immer
einkaufen.
Wieder in Kooperation. Wir haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel auch eine Kooperation zum Thema Kulinarik, wo alle Bundesländer einzahlen in einem Topf und wir noch drauflegen. Und so haben wir zum Beispiel für nächstes Jahr Schwerpunkt Thema Kulinarik, Mut und Innovation.
Okay.
Das heißt, nächstes Jahr setzen wir ein paar Akzente, um über den Teller ranzuschauen. Ich darf noch nichts verraten, aber es wird mega geil, kann ich nur sagen.
Aber es wird super.
Ja. Ja, es hat was mit Kunst und Essen zu tun und das verschmelzen wir auf ganz spannende, edgy Geschichten in den USA und in Italien und in Deutschland, wenn wir das ausspielen. Ja, das wird nicht nur Storytelling, es wird was passieren vor Ort, Guerilla-mäßig und Storytelling und
aber
ganz
aber
ihr
wird
arg.
Vor Ort in den Staaten was passieren?
Ja, genau.
Ah, okay, also es sind dann Protagonisten in dort und führen was auf quasi.
Ja, genau. Und je edgier, desto besser. Und da sind wir gerade am Finalisieren des Konzeptes. Also es muss ja auffallen, es muss irgendwie einen PR-Effekt erzeugen. Also neben unseren normalen Kampagnen, das nennen wir so Flagships, 2 bis 3 im Jahr, das sind Aktionen, die auffällig sind. Das können Guerilla-Aktionen sein, können irgendeine Social-Media-Geschichte sein, aber mit dem wollen wir irgendwie auffallen. Zum Beispiel, wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das hat Spice from Space geheißen. Um auf das Thema Sterneregen und Sterne in Österreich zu kommen, haben wir einen Meteoriteneinschlag gefilmt und produziert. Das ist total witzig mit 2 alten Models, also keine Ahnung, die sind wahrscheinlich 80. Sie haben tatsächlich im Burgenland gefilmt, wo ein Meteorit vor irgend 150 Jahren mal eingeschlagen hat. Und dieser Meteorit hat eingeschlagen, der hat Sternenstaub versprüht und so weiter. Also voll crazy, ist aber voll durch die Decke gegangen, war nur Social. Und viele haben gesagt, was ist denn das für Blödsinn, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber die Zielgruppe, die wir erreichen wollten, haben wir erreicht.
Die haben uns erreicht. Was war diese Zielgruppe?
Naja, die crazy Foodies, die halt auch eben auch mit der kurzen Hosen zum Look im Ratz gehen, weil wir gerade vorher von ihm geredet haben. Also die gut essen gehen, Geld ausgeben, aber deswegen nicht so konservativ sein müssen. Ja,
voll.
Also so. Dieses eher unkonventionelle.
Also die Leute da ranzuholen und das Ganze. Genau. Die Leute wollen essen gehen, aber sie wollen sich nicht erklären lassen vielleicht. Also nicht jeder will sich erklären lassen, was anziehen muss.
Genau.
Ist auch irgendwie wild, du gehst irgendwo hin und gibst 100 Euro aus, die du gerne investierst in was kurz zum Essen, was kurz zum Trinken und dann musst du schlechtes Gewissen haben, weil du bei 40 Grad eine kurze Hose hast vielleicht. Wie kannst du nur so? Ja, warst du mal draußen?
Und bei Sterne, wir wollten einfach dieses Momentum nutzen mit der Sterneküche, dass wir das verlängern, aber eben nicht so konservativ darstellen, sondern ein bisschen mit Augenzwinkern.
Ja.
Genau.
Ja, es ist, glaube ich, beides, was Österreich hat. Es ist ganz spannend, weil das war die Michelin-Gala, das große Comeback des Michelins, war ja in Salzburg im imposanten Hangar 7. Dieses Jahr oder kommendes Jahr, die kommende Verleihung wird ja dann wieder ganz woanders stattfinden. Also mir hat ein Vögelchen gezwitschert, das wird in Schladming sein. Das erste, was ich mir gedacht habe, Schladming, ja eh. also Kulinarik, Schladming, einfach so den konträren Blick vielleicht auch zu zeigen, ist ein bisschen eine Strategie auch dahinter, dass man dann eben dorthin
die
geht.
Die Vögel zwitschern immer so.
So laut.
So laut. Na, grundsätzlich ist es einmal so, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, dass wir schon eine Ceremony machen wollen. Muss ja nicht sein, manche Länder machen gar keine Ceremony
mehr. Okay, das ist nicht Standardsprogramm.
Nein, überhaupt nicht. Du kannst das mit Michelin gemeinsam machen oder sagst, du machst einfach ein Event, um die Köche zu feiern. Und die Köchinnen, und da wir noch nicht so lang wieder drin sind, ist, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt auch die neuen Restaurants wieder aufnehmen und so weiter. Es werden sicher einige dazukommen. Und dann dürfen sich halt Bundesländer melden und sagen, hey, ich will das ausrichten. Und die Steiermark-Tourismus setzt ja wirklich sehr speziell auf Kulinarik. Ich meine, es sind ja wahnsinnig gute Bewertungen herauskommen, nicht nur bei Michelin, aber ja, wir wissen eh, Steiermark steht fürs grüne Herz, aber auch für die Kulinarik. Und deswegen haben sie sich beworben und dass sie das austragen wollen, und sie haben Schladming gewählt. Also Schladming hat auch in den letzten 2-3 Jahren viel unternommen, damit sie immer diese Almhüttenkulinarik in den Vordergrund stellen und so weiter. Und ich denke, das ist ein Next Step, um auch zu zeigen, wir können das.
Wenn ich so Schladming habe, man so im Kopf, oder ich jetzt zumindest, glaube ich, gerne ausbessern, einfach immer ja Night Race, Nachtslalom und feiern halt. Weniger mit Kulinarik verbunden einfach leider, aber... Das ist ja die Sichtweise, die man da wahrscheinlich ändern möchte. Weil das Steirisch, wenn man Steirisch nimmt, über die Südsteiermark, da ist man wieder voll kulinarisch, aber wir sind da eigentlich im Norden. Ja, ich bin gespannt. Ja. Und ich bin auch gespannt, was das bewirken kann für die Region.
Na, vor allem, wir bringen ja wahnsinnig viele Journalisten und so weiter. Also ich denke, das hat schon auch einen Grund, warum man das macht.
Ja, um Sichtbarkeit einfach auch zu zeigen. Genau. Wo gehst du am liebsten Skifahren?
Das ist
die Frage, am Rätsel vom Skifahren oder jetzt ist von der Kulinarik?
Ich meine, wenn ich von Skifahren und Kulinarik spreche, dann muss man sagen, Ischgl ist Skifahren Top-Region, aber auch kulinarisch eine gute Region. Und auch feiern. Zum Feiern.
Vor allem feiern.
Nein, es geht alles.
Also
du hast eine wahnsinnig hohe Dichte an Hauben, du hast 2-Sterne-Restaurants und kannst feiern gehen. Also du hast eigentlich alles. Aber das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich bin auch sehr, sehr gerne im Salzburger Land oder wenn die Sonne scheint in Kärnten. Also
Es gibt viele Plätze.
Ja,
es gibt viele Plätze. Und wenn du ganz weit reisen darfst, dann darf man nach Vorarlberg fahren. ins wunderschöne Vorarlberg. Wo siehst du oder siehst du irgendein Verbesserungspotenzial im Tourismus in Österreich? Nicht in der Kommunikation jetzt in dem Fall, sondern einfach, wo siehst du irgendwas, wo man vielleicht... wo wir uns verbessern sollten oder können und müssen.
Ja, also ich glaube, wir müssen weggehen von dieser Quantität. Wir messen ja viele Nächtigungen. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass wir auf die Wertschöpfung gehen, dass die Betriebe auch, also mehr Richtung Qualität, das heißt natürlich auch andere Gäste ansprechen, also gezielter ansprechen. Und da sollten auch alle mit tun. Ja, und also nicht nur in Nächte messen, sondern eben mal schauen, was bringt es der Region, von wegen Tourismusakzeptanz und so weiter.
Ja, Mehrwert einfach auch.
Genau, was wir gerade vorher gesprochen haben. Was wir ändern sollen, wir sind schon tatsächlich europaweit Top 6, das beliebteste Reiseziel, und weltweit Top 13. Und das als kleines Land wie Österreich. Also ich glaube, ändern nicht viel. Wir müssen achtsam mit unserer Umwelt sein. Wir müssen schauen, dass wir Mitarbeitende kriegen und finden und sie halten und wieder.
Siehst du da die größten Schwierigkeiten eigentlich gerade?
Ja, das ist Personal, sicher eine Herausforderung.
Das ist
sicher eine Herausforderung.
Ja. Kriegst du auch so mit von eben von den.
Ja, und wir bemühen uns aber auch sehr viel in Kooperation mit Tourismusschulen zu gehen, auch zu sagen, hey, das ist so cool, du kannst ins Ausland gehen, du kannst, hast so viele Möglichkeiten, das hast du in anderen Sparten mit dem Alter sicher nicht. Ja,
ja, extrem.
Also wir haben
und
ja
die Möglichkeiten,
es ist absolut. Wir haben bei der Österreich-Werbung 34 Praktikantinnen und Praktikanten pro Jahr, die halt überall von New York bis, keine Ahnung, Indien arbeiten, und das ist für die eine super Erfahrung.
Kommen da auch viele aus Tourismusschulen?
Ja, genau.
Also
Tourismusschulen oder Fachhochschulen für Tourismus, genau.
Ja,
und genau.
Die kommen dann
ausschließlich, ja.
Ausschließlich,
ja. Okay. Ausschließlich. Und das taugt ihnen natürlich, und dann sehen sie ja, hey, du kannst international arbeiten, und das ist die Passion, die wir brauchen, und dass die Leute wieder Lust haben, im Tourismus zu arbeiten.
Ja, haben wir ein Problem in der Mitarbeiterführung in Österreich?
Na, Mitarbeiterführung, die Hotels haben ja Wahnsinn, ich muss dir vorstellen, wo gibt's das, in welcher Branche, dass die ja tolle Mitarbeiterhäuser, teilweise haben sie ja schon wirklich Top-Wohnungen.
Eigene Hotels.
Ein Campus, also Salzburger Land gibt's tolle Beispiele, die Mitarbeiter haben dort Incentives, die dürfen die Familie mitnehmen, das ist nicht mehr so wie früher, und das, glaube ich, das können wir ruhig erzählen.
Ja, aber ich glaube, dass das nicht die Regel ist, oder? Also die Regel ist jetzt nicht, dass alle so große, tolle Personalhäuser haben.
Naja, schon. Also in den letzten 5-6 Jahren hat sich da wahnsinnig viel getan.
Oh, cool.
Und ich glaube, wenn wir da dranbleiben, Das ist das eine, die Mitarbeitenden, aber was unsere Werbung betrifft und unser Produkt, da sind wir gut aufgestellt. Also
ja. Es muss ja dann von A nach B kommen, das Produkt.
Genau.
Also ist einfach so, es muss genau. Ja, ich kann jetzt toll, wenn einer gut kochen kann, aber es ist ja eine ganze Küchenmannschaft, die mehr Leute bekocht.
Genau.
Und ein Service-Team, die das Heimatgefühl gibt.
Genau.
Heimatgefühl haben wir gesagt, ja?
Lebensgefühl.
Lebensgefühl, Entschuldigung.
Lebensgefühl
ist ja viel besser wie Heimatgefühl. Lebensgefühl ist echt schön. Mhm.
Und interessanterweise, und das ist so schön, je öfter man dieses Wort erwähnt, zum Beispiel Steiermark, gestern war es Überschrift, ich glaube in der Kronenzeitung, Aufsteirern ist reines Lebensgefühl. Und ich habe mir gedacht, super, das ist angekommen. Die Kärntner verwenden das total, das Lebensgefühl. Ja, und je so mehr das mitnehmen.
Das Leier-Lebensgefühl. Bloß Leier das Lebensgefühl
lassen. Und ja, ich glaube, dass je mehr das mitnehmen und mittragen, desto mehr wird das infiltriert.
Ja, ich finde es voll toll, also was im letzten Jahr passiert ist. Also ich habe das so nicht gekannt, wie vor 15 Jahren meine Lehre angefangen habe. Da war das sicher die Kommunikation so, einfach mit so rauszugehen, so, hey, es ist, und es gibt viel mehr Cooles. Es ist nicht nur der Kaiserschmarrn-Schnitzel, es ist halt einfach viel mehr anderes. Es ist wirklich, es entstehen so coole Produkte und so lässige Leute auch dahinter, die Menschen dahinter, wie du selber gesagt hast.
Originale.
Ja,
es ist ja Originale. Ja, unsere Kulinarik-Strategie, weil wir gerade vorher gesprochen haben. Da haben wir uns geeinigt auf zwei Faktoren. Was macht Österreich wirklich aus? Weil wir haben super Wein, okay. Wir haben Luft, Wasser, Salz. Wir haben vier Jahreszeiten. Wir haben eben der größte Bioexporteur der Welt. Wir haben wahnsinnig viel. Aber das macht uns nicht einzigartig.
Genau.
Weil das haben andere Länder auch. Was uns einzigartig macht, dass wir auf sehr kleinem Raum sehr viel haben, was Topografie betrifft. Weil pannonische Küche im schönen Burgenland, die alpine Küche in Salzburg und Tirol, das Leilafel aus dem Alpe Adria in Kärnten. Also wir haben so viele Einflüsse, die hast du auf so kleinem Raum sehr selten.
Ja.
Und das zeichnet uns aus. Und das Zweite, was uns auch auszeichnet, sind diese Originale eben. Die Typinnen und Typen, so die richtigen originalen Österreicher, aber originale Tischkultur, bitte. Wir haben Mundner Keramik, Augarten, Porzellan, Riedel, Lobmeier, Luster, ja. Die in Großbritannien im Königshaus hängen und so weiter. Also wir haben wahnsinnig viel zu bieten, dass viele aber nicht wissen, dass das aus Österreich kommt.
Voll, also wie viele Leute muss erklären, dass wir eigentlich die Glasnation sind?
Genau.
Also ist es ja so. Also und wenn man sich vorstellt, dass Riedel österreichisch ist, Zalto österreichisch ist und Gabriel Glas natürlich auch.
Absolut, aber eben, ich finde, das müssen wir erzählen, das ist so toll und das gehört ja zu unserem
Essen Leute
und Trinken dazu.
Genau. Ich glaube auch, man redet ja oft das Thema KI
genau. Und
irgendwie gut kochen kann man ja, weißt du, das kennen die da drüben auch, aber es ist da ein Luke im Ratz, der kocht, das sind einfach die Familie im Ratz, das sind einfach Persönlichkeiten oder die Familie Reitbauer, das ist einfach so, das ist alles so, oder nehmen wir dann einfach mal einen Würstelstandl, der ikonisch ist,
eben,
das ist einfach Leute dahinter, die da was erzählen oder die was zu erzählen haben und es ist halt Geschichten.
Klar, und wir brauchen auch die Landwirtschaft, sage ich immer. Wir brauchen die Landwirtschaft und ohne Landwirtschaft kein Tourismus.
Ja, wahrscheinlich noch mehr, hast recht.
Wir brauchen die Landschaftspflege, wir brauchen die super Produkte, weil sonst haben wir in der Küche nichts Gescheites zum Kochen. Wir brauchen österreichisches Fleisch, wir brauchen österreichisches Gemüse. Wir haben, ich wohne ja noch in Wien, aber fast schon in Niederösterreich. Wir haben super Reisbauern dort. Ich meine, wer hätte sich gedacht vor 20 Jahren, dass wir mal Reis in Österreich anbauen. Also echt so coole Sachen. Und das zusammen ergibt die österreichischen Originale und damit haben wir jetzt auch so gemeinsam mit allen Protagonisten alles Content produziert in Hülle und Fülle, kann auch jeder zur Verfügung haben. Wir haben so einen Culinary Content Showroom, also du gehst in den Kasten rein und kannst da alles auswählen. Wir haben viel Bewegtbild produziert und da haben wir eben alle diese coolen Typinnen und Typinnen mitgenommen, aufgenommen. Und es sind so coole Stories entstanden und die spielen wir jetzt schon aus in den Märkten, die wir uns, auf die wir uns geeinigt haben, die spielen wir schon aus.
Du gehst nämlich zu Menschen am Ende des Tages.
Ja.
Also du reist irgendwo hin, weil du ja mit diesen Menschen, also zu den Menschen willst und nicht nur, weil der gut kocht.
Genau.
Also am Ende des Tages. Oder kommst du halt nicht nur, weil er nur gut kocht. Oder gut kocht, ja.
Genau. Aber so dieses
Gesicht. Der Bauer dahinter, etc.
Genau.
Geil. Finde ich super.
Ja.
Gratuliere. Frank Lotto schreibt.
In 10 Jahren können wir wieder reden.
10 Jahre reden wir über Safran aus dem Burgenland,
haben wir gesagt. Ob das gelungen ist. Kurz vor meiner Pension können wir dann wieder reden.
Und Gmunder-Keramik-Bongs. Na, du bist ja nicht in 10 Jahren kurz vor der Pension.
Die Alpengarnele, eben Kaviar, wir haben so viel. Aber auch der Vorarlberger Bergkäse, also diese Wachauer Marille und Vorarlberger Bergkäse und alles, was uns sonst auch noch auszeichnet, ist ja alles sehr traditionell, aber das gehört dazu. Ja.
Ist glaub, euphorisch?
Ja, voll.
Ja.
Also ich brenne für dieses Thema, wie du merkst.
Ja, voll. Ich bin auch sehr gerade. Die Sonne geht auch wieder auf hinter uns. Ja. Es ist ja Timing.
Wir beide gehen
mit der Sonne zum Konzert.
Das wir haben es cool, mitgebracht. Wir haben es mitgebracht. Dann fangen wir voll zum Schütten
an. Wenn Engel reden.
Ja, genau. Reisen müssen wir halt nicht mehr so viel. Staustellen haben wir schon hinter uns. Ja, stimmt, ja. Das ist das nächste Thema.
Das stimmt. Allerdings.
Ja, gut, super. Wie funktioniert Tourismus, Marketing, KI? Ich habe es ja gerade angesprochen. Die KI kann da jetzt nicht Persönlichkeiten.
KI kann nicht Persönlichkeiten.
Bilder ersetzen. Von schönen Landschaften, ja, das geht easy.
Absolut. Aber was wir schon tun, also wir als Organisation, bei uns ist 95% verwenden KI täglich.
Okay.
Was auch in der Buchhaltung. Mhm. Content erstellen und so weiter. Also KI ist schon sehr unterstützend. Aber was wir tun, wir haben ja nicht nur den Marketingauftrag, das habe ich vorher vielleicht vergessen. Der zweite Bereich ist Innovation und Nachhaltigkeit. Wir haben circa 19, 20 Leute in dem Bereich. Wir schulen die Branche, also Regionen und so weiter, auf KI-Tools oder auf Nachhaltigkeitszertifizierungen und so weiter. Wir machen extrem viel Wissenstransfer. Wir haben Webinare, wir haben Workshops, wir haben KI-Expertinnen, die echt cool drauf sind, damit wir immer einen Schritt voraus sind und sozusagen die Branche mitnehmen können. Und du, KI heute
ich
ist.
Ich glaube, das ist eine große Herausforderung auch, extrem. Dass du die Leute mit KI mitnimmst.
Genau.
Weil viele haben einfach das Gefühl dann sicher, dass sie sich einfach ausgeschlossen fühlen davon und weil sie nicht mitkommen mit dem Ganzen. Genau. Das ist ein Step ist halt, was ist die KI, wie kann ich damit umgehen?
Ja, vor allem ist es ja schon extrem schnell. Also es ist ja,
brutal, in kürzester Zeit.
Ich beschäftige mich schon damit, aber so schnell kann ich gar nicht sein.
Ja.
Und deswegen versuchen wir da ein bisschen zu reduzieren und für verschiedene Zielgruppen unterschiedliche. Wir merken schon im Unternehmen, dass manche extrem weit sind. Und bei manchen sind wir gerade erst am Anfang. Das heißt, wir haben jetzt alle auf eine Grundbasis gebracht und jetzt kommen eine nächste Ära sozusagen für jene, die schon echt cool drauf sind, ein eigenes Ding zu machen. Und aber da machen wir extrem viel, wirklich für die Branche. Also auch im Bereich Digitalisierung, Dataspace. Wir haben zum Beispiel monatliche Austausche zum Thema Datenbanken, Datenaustausch. Nennt sich bei uns so Data Stewards.
Okay.
Oder digitale Brettljause.
Okay.
Wo wir... Da sind teilweise bis zu 100 Leute dabei, eben aus der Branche. Und wir haben eine Plattform gegründet, die eigentlich gar nicht Österreich Werbung im Namen hat, gemeinsam mit dem Ministerium und der Wirtschaftskammer Change Tourism Austria.
Okay.
So eine eigene Webseite, ganz anderes Look and Feel. Da können sich Leute, die im Tourismus arbeiten, aber nicht nur einfach individuelle Personen melden, wenn sie eine coole Idee haben zum Thema KI, Nachhaltigkeit und so weiter. Und mittlerweile haben wir so an die 2000 Menschen, die schon Projekte austauschen, weil sie, wenn einer in einer Region was Cooles gemacht hat, irgendein KI-Projekt oder so,
okay.
Dass sie sich das dann austauschen, dass der andere das auch nutzt und so weiter. Und
siehst du gerade eine gewisse große Akzeptanz? Oder?
Extrem, ja.
Also die Leute nehmen es schon an.
Die nehmen es voll an, tauschen sich ja gerne aus und die.
Weil oft hast du das Thema, dass die Leute sagen, da gibt es ihnen die Hilfe und dann nehmen sie es aber nicht an, aber das ist schon, dass es
angenommen wird. Nein, gerade in der andere Zielgruppe sind ja alles sehr junge Leute, gerade was das Thema KI betrifft. Aber wir haben auch zum Thema Nachhaltigkeit ganz viele Austauschformate und das nennen wir bei uns Sustainability Rangers.
Okay.
Also was sie Leitfaden Green Claims, Leitfaden zu Zertifizierungen. Wir haben einmal im Jahr ein großes Sustainable Tourism in Austria Summit, wo wir wirklich die Nachhaltigkeitsmanager zusammenholen und sagen, was kommt jetzt Neues, was braucht man noch, ohne Greenwashing zu betreiben.
Vor allem das würde ich gerade fragen, dass der Ausdruck nachhaltig
genau.
Ist ja auch schon leider so durchdrehen worden.
Genau,
also
absolut.
Für alles Mögliche, was überhaupt nichts mit zu tun hat.
Genau.
Und wirklich nachhaltig ist ja dann ganz vieles ja auch nicht. Aber du hast es ja schon angesprochen. Was sind die Herausforderungen in Nachhaltigkeit, ja genauso auch Mitarbeiter?
Erstens, die soziale Dimension ist natürlich ein ganz ein großes Thema. Der Social Impact, auch was auf die Bevölkerung ist, hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Mhm. Und auch Mitarbeitende, so wie ich vorher gesagt habe. Aber wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass wir trotzdem, es gibt auch einen ökonomischen Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir reden eigentlich immer nur vom ökologischen und CO2 und keine Ahnung, aber es gibt es ist ja sehr mehrdimensional, das Thema.
Der Ausdruck ist leider
genau.
Für eine Sache hergenommen worden.
Manchmal ausgelutscht.
Er ist ausgelutscht worden, ja.
Wir haben auch eine Nachhaltigkeitsstrategie für uns intern, da geht da das Thema Diversity. Inklusion, das beschäftigt uns schon sehr auch und ich glaube, das ist ja der richtige Weg, dass wir alle Dimensionen abbilden, ja. Und für die Branche auch Tools zur Verfügung stellen, weil es ist schon so viel Information, also ich sehe uns da manchmal auch als Plattform, damit wir Wissen weitergeben, möglichst einfach und verständlich. Auf ORF.at gibt es in der letzten Zeile dieses einfach und verständliche Sprache und ich glaube, manchmal bewegen wir uns schon so auf Metaebene, dass allen alle schon zu viel ist, ja.
Ja.
Wir haben zum Beispiel für Winter, weil es wird immer viel geschimpft über den Winter und weiße Bänder und keine Ahnung, Klimawandel und Co. Wir haben tatsächlich vor 2 Jahren verabschiedet so Winter-Factsheets. Nur 4 Blattl Papier, wo wir auf 4 Blattl Papier niedergeschrieben haben, was der Winter für Wertschöpfung bringt, wie nachhaltig eigentlich die Seilbahnen sind und so weiter. Also Fakten versus Mythen.
Okay, ja, sau wichtig. Also,
weil es wird so viel erzählt, so viel Geschichte erzählt und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, zumindest die im Tourismus arbeiten, das Gleiche sagen und dahinter stehen.
Ja, ganz klar.
Und dass wir nicht unterschiedlich und
Bescheid wissen.
Genau.
Also, es ist klar eigentlich, was wir da von uns geben.
Genau, und auch eben, dass wir auch erzählen, was das bringt, wie viel Wertschöpfung das bringt, was die Seilbahnen für uns tun und. Das ist schon relativ gut gelungen und das ist unser zweiter Bereich, den wir sehr wichtig erachten, die Regionen und die Betriebe mitzunehmen und sie auch aufzuklären über interkulturelle Kompetenz, wie funktioniert ein asiatischer Gast oder asiatisches, Japaner ist zum Chinesen schon 1000-mal unterschiedlicher. Ich
habe gerade
asiatisches
Riesenkontinent.
Genau. Oder wie funktioniert ein arabischer Gast oder sind die Inder wirklich so arg?
Ja. Also, sind sie so arg? Sind die Inder wirklich so? Sind
Nein, jetzt? Aber das ist wirklich ein Thema, mit welchen Märkten bearbeitest du wie.
Ja.
Und es braucht immer eine Balance. Also wenn eine Region viele Gäste aus einem Land hat, ist es immer herausfordernder, als wenn du eine Balance hast und eine Diversifizierung in den Märkten natürlich. Ja. Wenn du auf den indischen Gast kommst, Indien ist extrem wichtig und Indien wächst, das sind
die größten. Das wäre die nächste Frage, was sind die Märkte, die du siehst, die gerade...
Also wenn wir so die Modelle bis 2035 rechnen, ja, ist natürlich voll. Indien, China, Mexiko.
Das sind die stärkst wachsenden.
Mexiko hat schon mehr Tech-Firmen als Indien. Das ist echt spannend.
Oh, wow.
Das habe ich auch erst jetzt mit unserer neuen Marktanalyse von. Also das sind wirklich die auch wachsen, die auch Geld, natürlich, da wächst die Mittelschicht. Ja, wir haben, der chinesische Markt hat sich nach der Pandemie komplett verändert. Also vor der Pandemie waren eher so Gruppenreisen, im günstigeren Bereich. Und die Chinesen machen jetzt auch anders Urlaub. Die wollen nicht mehr 3 Städte in 3 Tagen.
Ja, also ja, vor allem durchstolzen.
Sondern Monotour nennt sich das. Das ist ein voller Trend in China. Ein Land tiefer erleben und so weiter. Wir gehen in China, sprechen wir einen anderen Gast an. Wir haben ein bisschen unsere Strategie geändert. Es gibt auch 38 Millionen Chinesen, die Skifahren. 38 Millionen. Die größten Skihallen der Welt stehen in China. Da haben wir jetzt auch eine Ski-Allianz gegründet.
Ja, weil das siehst du eigentlich fast gar nicht. Also den chinesischen Touristen siehst du jetzt nicht auf den Skipisten.
Genau, das ist eher Kulturgast.
Ja, genau.
So wie auch der Amerikaner immer gewesen ist, ja. Kulturgast. Aber wir haben vorigen Winter tatsächlich +15% amerikanische Skifahrer hier gehabt. Und deswegen machen wir jetzt ganz viel. Wir haben eine Winterallianz gegründet. Da sind mittlerweile schon 20 österreichische Skiregionen dabei. Ja. Und bewerben jetzt sehr fokussiert den Winter Österreichs, weil bevor der nach Espen fliegt, ist er hier auch schon. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein Wahnsinn und die Qualität der
Aber Hotel wie kommunizierst du dieses Preis-Leistungs-Verhältnis?
Naja,
du willst ja nicht hinstellen und sagen, wir sind die günstigsten.
Na, das machen wir auf gar keinen
Fall. Ja, das wollen wir ja nicht sein, wir sind preiswert.
Wir sind, in Amerika gibt es ein eigenes System. Es gibt eigentlich in Amerika 3 Firmen, die den ganzen Skimarkt im Griff haben in Amerika.
Okay.
Und da gibt es 3 verschiedene Skipässe. Und ein paar Regionen in Österreich haben sich diesem Skipass-Konsortium angeschlossen. Und wenn man da drin ist, dann ist man automatisch schon in the crowd sozusagen. Und da sieht der Amerikaner natürlich, dass bei uns, also in Espen kostet der Skipass $300 am Tag und bei uns 75 Euro oder 80. Und die Qualität der Hotellerie und so weiter ist natürlich enorm anders. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen.
Ja, cool. Ja. Also schön, aber schön, dass du sagst, Mexiko steigt so. Amerika auch mehr in Skigästen. Ist natürlich, Corona hat einmal so mal ein bisschen zusammengekramt, einmal ganz kurz, oder? Finde ich. Das heißt, also ich habe es gemerkt, bei mir, als ich am Gast jetzt quasi, dass die Amerikaner schon sehr präsent waren vor 2020. Dann waren sie ganz weg.
Ja.
Und jetzt kommt das wieder.
Ja, extrem. Also ja. Amerika ist das erste Mal wieder unter den Top 10 bei uns. Wir haben 72% ausländische Gäste. Also wir haben doch einen sehr hohen Auslandsanteil an Gästen. Also
wir haben 72%?
Ausländische Gäste.
Okay, sonst der Rest sind Österreicher, quasi die in Österreich Urlaub machen.
Genau. Aber wir haben einen sehr hohen ausländischen Anteil.
Ja.
Und eben immer mehr neue Märkte, das merken wir eben. Wir achten immer darauf, dass wir so 3 bis 4 Potenzial-Zukunftsmärkte bearbeiten, wo wir zwar kein Büro haben, aber auch drauf haben, wo wir mit Medien sprechen. Das ist eben jetzt im Moment Mexiko, Brasilien, Portugal. Und da sind die Märkte, wo wir sagen, okay, da wollen wir jetzt mehr investieren. Aber eben große Märkte können wir uns nicht verschränken. Wir können nicht sagen, na, wir wollen keine Chinesen, keine Inder, keine...
Das ist
die Welt, also Reisen bildet, wir müssen nur achtsam damit umgehen, wir müssen wissen, welche Gäste, welche Angebote und dass der richtige Produkt fit. Nicht jedes Hotel passt zu jedem Gast und umgekehrt.
Absolut, aber,
oder auch nicht jede aber Region.
Damit fallen aber auch viele weg, oder? Also du, es ist jetzt nicht so, dass in Österreich alles leibend ist und dass alles super sein, weil wenn du sagst, du willst andere Gäste ansprechen, dann wirst du halt mehr auf die Qualität gehen. Da finden sich halt vielleicht auch manche auf den Schlips getreten, oder?
Na, Qualität.
Dass ich sage, hey, ich möchte jetzt mein Selbstbedienungs-Ski-Restaurant, das ist jetzt nicht schlechter wie was andere, oder? Das finde ich dann irgendwie.
Ja, schließt sich ja nicht aus und die Gäste wird es auch immer geben.
Ja.
Also wir haben Gäste, die geben 170 Euro pro Tag aus, ohne Unterkunft, und wir haben Gäste, die 527 Euro pro Tag ausgeben. Und die Frage ist halt, es muss schon eine gute
Siehst du da eine Schere? Dass es nur noch das und das gibt, oder ist in der mittendrin noch relativ viel?
Ja, was sich extrem entwickelt, ist der Camping- und Glamping-Bereich. Also okay. Das ist eher so, die letzten 10 Jahre haben wir 55% mehr Campinggäste in Österreich.
Ja, ich finde es cool, dass ich das so anspreche, aber wenn wir jetzt nur über Restaurants und Produzenten reden, und es ist ja, der Tourismus ist ja nicht nur essen und getrinken und geschiefern, sondern er ist eben,
Entwicklung. Du merkst, Camping steigt sehr stark, also das ist so dieses Bedürfnis nach der Nähe zur Natur oder frei zu sein, Einfachheit. Ja. Und es sind wahnsinnig viele, Camping ist ja auch nicht mehr das günstigste auf der Welt. Okay. Also es sind schon viele, die einfach, das ist ein Lifestyle. Also viele Holländer sind ja Camper oder Dänen. Das ist ein Lifestyle, der hat sein mega big SUV und geht aber campen. Das ist dort ganz normal.
Ja, aber was bringt der Gast dann für einen Mehrwert für die Ortschaft?
Naja, die gehen ja essen, die kochen ja nicht immer selbst, das ist ja ganz anders. Und das Thema Glamping hat sich also stark entwickelt, also dieses moderne Campen, also ein super Luxuszelt, haben wir auch einige Beispiele schon in Österreich.
Okay.
Ja, ist cool. Oder Mobile Homes.
Vielleicht denkt man so, ich im Kopf, so der Camper fährt mit seinem Campingwagen auf seinen Campingplatz, dann tut er dort grillen und dann fährt er wieder weiter und nichts hat er gespielt.
Ja, das hat sich schon verändert.
Genau, das meine ich so, das hat sich im Kopf,
hat sich komplett verändert.
Bringt jetzt wenig Wirtschaftsleistung oder wenig Mehrwert.
Hat sich komplett gedreht. Und das Thema ist, wir haben schon in Österreich viel Angebot von Pension bis zum 5-Sterne, aber du hast gesagt, ob sich das gedreht hat. Wir merken, der größte Anteil ist im 4- und 5-Sterne-Bereich oder im Ferienwohnungsbereich, wo die Leute wirklich an uns selbst kochen, gehen vielleicht zweimal in der Woche essen. Das merken wir. Und was wir auch merken, ist, diese Ausgabeverhalten mancher Länder wird weniger.
Okay.
Also diese Nebenausgaben.
Kannst du da Beispiele nennen?
Gäste haben vorher eine Flasche Wein getrunken und jetzt zwei Flaschen Wein, keine Ahnung, und jetzt trinken sie auch Flaschen, die vielleicht manchmal ein bisschen teurer ist, aber mehr gibt's nicht. Oder
aber weil du sagst, länderbezogen, wie hast du das?
Na, bei deutschen Gästen merkt man schon natürlich die wirtschaftliche Situation ein bisschen. Ich kann es jetzt nicht in Zahlen, aber wenn du so mit den Betrieben sprichst,
ja, klar.
Oder auch mit manchen Küchen oder Restaurants, sagen sie also, ja, trinken Wein, aber halt vielleicht hochwertig, aber dafür weniger. Nicht jeden Tag und weniger, genau.
Ja.
Oder gönnst du halt die Massage nicht oder keine Ahnung. Und da müssen wir ein bisschen schauen, dass halt trotzdem für jeden was da ist und dass das Preis-Leistungs-Verhältnis auch passt.
Ja, aber du merkst absolut, dass halt eben der 4-5-Stern, der ist weiter boomen und eben unten Ferienwohnungen.
Genau.
Und mitten stagniert es ein bisschen.
Ja, die Mitte ist natürlich die Pensionen, die 3-Sternhäuser, da stagniert es ein bisschen, genau.
Okay. Wie hilft man denn am besten?
Na, ich denke, dass viele Pensionen und 3-Sterne-Häuser wahrscheinlich auch das Thema haben mit Infrastruktur, Stau, also eben auch Modernisierungen notwendig sind. Ich glaube aber, wenn wer wirklich gut aufgestellt ist, kann er sehr wohl in dem Bereich punkten, weil das natürlich die Preissensibilität da ist. Also, und ich denke, dafür gibt es super Zielgruppe. Also es ist ja, wir reden ja immer nur von Qualität und das klingt fast so wie nur Luxus, aber wir haben ja Gott sei Dank auch im 3-Sterne-Bereich oder die Pension, das ist Österreich hat schon ein Asset und ein USP, dass wir halt am meisten familiengeführte Betriebe haben, ja.
Ist das schon, also
es gibt ja wenige Städte in Österreich, die zu so große Kettenhotels haben und so weiter. Also außer jetzt in Wien, wo es natürlich notwendig ist, aber.
Das ist eine Millionenstadt.
Genau.
Nehmen wir mal Österreich und nehmen wir Wien.
Genau, aber sonst sind ja wahnsinnig viele familiengeführte Betriebe und das macht's ja auch aus. Warum kommen die Menschen zu uns? Weil sie die Familie schon seit Jahren kennen, weil sie sich wohlfühlen, weil sie sich dort heimisch fühlen. Deswegen haben wir ja so viel Stammgästeanteil, weil es Charaktere und Originale sind, genau.
Lebensgefühl.
Lebensgefühl. Das taugt auch, hä?
Ja, Lebensgefühl. Du hast mich schon infiziert. Das trifft es halt immer.
Ja, stimmt.
Das ist ja wichtig, dass ich das so oft sage, oder?
Total.
Das ist ja weiter nach außen dran.
Super wichtig.
Müssen wir Werbung machen. zu hast essen. Du ein Lieblingsrestaurant? Weil das ist ja, das hat jeder irgendein Lieblingsrestaurant oder mehrere.
Echt? Hast du ein Lieblingsrestaurant?
Ich ja, schon. Ja, schon. Ich glaub, ja, Lieblingsrestaurant, ja, schon ein Platz, wo ich, ja. Nein, mehrere. Das ist wie wenn ich mich einen Lieblingswein habe.
Nee, das ist eben,
ich habe keinen Lieblingswein. Ich habe
das ganz viele
gute Weine, aber ich würde mir nie was einschießen.
Was ich bei Wein gemerkt habe, und da habe ich mich sehr verändert, ist, dass ich eher auf so reifere, im Holz gelagerte Weißweine, was ja für Österreich noch nicht immer so typisch war, ja. Also ich bin ein bisschen weggekommen von diesen freshy, crispy Weine. Vielleicht okay. Auch, weil ich älter geworden bin, muss auch der Wein älter sein. Keine Ahnung. Aber Lieblingsplätze.
Aber was trinkst du dann gerne am Wein? Bleib mal beim Wein kurz. Also du bist weg von diesem, es muss frisch sein, ich finde es immer geil beim Wein, es ist ja kein Fisch, sondern es ist einfach.
Ja, also wenn ich mich auf die Terrasse setze, dann ja, kann es sein, dass es fresh ist, aber da trinke ich lieber einen Sprudel.
Ja.
Einen guten und hochwertigen Sprudel.
Ja.
Ich gebe schon viel Geld für Wein aus, eigentlich.
Was wir übrigens auch haben, wenn wir schon über Getränke reden in Österreich. Brauereien.
Ja, total viele.
Also sogar. Privatbrauereien noch.
Ganz viele. Ich war gerade mit einer Privatbrauerei aus dem Kufsteiner Land in Berlin.
Cool, wir reden von Privatbrauereien, ich rede jetzt nicht von dem Konzern aus Holland.
Du, wir haben eine tolle, coole Schnapsbrennereien.
Aber die hast du in anderen Ländern nicht, weil ich habe jetzt gerade geschaut, Italien nämlich, weil jetzt ist ja so, jeder trinkt so Bier der Moretti und so ein Plätzchen. Und ich habe mir jetzt mal angeschaut, was eigentlich da privat geführt ist.
Nichts. Nada.
Na, sag ich ja. Nada, ja, dann nehmen wir irgendeine Ausnahme, eine kleine Brauerei in Südtirol. Ja, okay, aber ich meine jetzt, was marktwirtschaftlich irgendwie Auswirkungen hat. In Österreich hast du trotzdem am Markt, so trotzdem Privatbrauereien immer noch Ton angeben, zum Glück. Und das hast du nicht, oder Schnapsbrenner. Das habe ich jetzt nicht verglichen.
Ja, wir haben so einen tollen Whisky schon aus Österreich. Also wir haben echt coole Sachen, sage ich ja, das müssen wir echt, darüber müssen wir echt reden. Aber ja, Lieblingsplätze,
Lieblingswein.
Kann ich jetzt noch gar nicht sagen.
Kräftige Weine. Chardonnay.
Kräftige Weine, Chardonnay, ja genau, Burgunder. Sehr gerne. Ich mag aber auch so diese Neuburger, Grauburgunder. Mm. Kommt drauf an, wie sie aussehen. Ich mag einen.
Also du magst schon, wenn es ein Maul voll Wein ist.
Ein
Maul voll Wein soll sein. So, da ist es einfach. Ja.
Genau.
Sind
oder etwas anders und untypisch und ja, etwas mit Ecken und Kanten.
Ja. Aber ich sage jetzt vom Grauburgunder, von Neuburger keine Ecken und Kanten.
Ich schon.
Echt?
Kommt drauf an, wie er gemacht ist. Die,
kommt das so mit dir aus? Sicher nicht. Stimmt gar nicht.
Ja, das ist dieses Belehrende, das ist, finde ich furchtbar.
Ich wollte dich nicht belehren. Entschuldigung. Ich sag nur keine Ecken und Kanten.
Rotwein habe ich ein bisschen ein Thema in den letzten Jahren. Weiß ich nicht warum. Ich habe vorher viel Rotwein getrunken, aber ich kriege irgendwie. Was macht das Alter wahrscheinlich aus? Da vertrage ich nicht mehr so viel.
Hey, aber ich bin gerade immer mit einer Rotwein-Ära.
Du?
Ja, ich trinke wahnsinnig gerne Rotwein gerade.
Ja, ich habe auch immer so Phasen gefühlt.
Ja, jetzt gerade ist Rotwein.
Was magst du für ein Rotwein?
Ich trinke wahnsinnig gerne Italien gerade. So Sangiovese oder Nebbiolo. So Zäure, so Tannine, Ecken und Kanten.
Na, dann eins was aber. Okay, Grauburgunder hat keine Ecken und Kanten, weiß ich nicht. Also das wär's zum Wein. Ich habe aber auch tatsächlich eine Weinreise, weltweit Weinreise gemacht. Ich habe alle Weinländer dieser Welt bereist.
Also mit dem Ziel alle Länder. Ja. Also du hast da eine Weltweinreise wirklich gemacht?
Ja, wirklich gemacht, mit okay. Rucksack.
Wie lange ist denn die gegangen?
8 Monate.
8 Monate lang? Und aha. Das Ziel war einfach nur alle Welt?
Nur Wein getrunken.
Wirklich?
Also ich habe angefangen in Afrika.
Aber war das wirklich der Wein der Schwerpunkt?
Der Wein war der Schwerpunkt, aber ich habe natürlich andere
Sachen. Oder was zufällig in diese Länder? Nein, du warst schon wirklich?
Nein, nur wegen dem Wein. Weil das war so mein Ziel.
Jetzt kommen wir
ins Eingemachte.
Ja, jetzt geht's los.
Nein, ich habe in Afrika angefangen, dann war ich in, also Neuseeland war ich natürlich schon, in Argentinien, ja. In Chile, Australien. Das sind so die Übersee, wo ich noch Amerika natürlich, ja. Sonoma Valley und so weiter. Cool.
Was hast du da überall gemacht?
Wein verkostet.
Ah, wirklich? Also du bist dann für die Weingüter, hast du überall Weingüter ja, genau. Besucht und so?
Genau.
Wow. 8 Monate lang.
Okay. Nein, ich habe schon andere Dinge gemacht. In Neuseeland war ich Bungee-Jumpen und in...
Ja, da unbedingt.
Also, ja.
Aber das Ziel war so Wein. Wieso macht man das?
Ja, ich weiß nicht, irgendwie. Keine Ahnung. Ich wollte einfach wissen, wie Weine unterschiedlich schmecken und was die Länder so hergeben.
Du hast 8 Monate Zeit genommen und bist einfach rum.
Genau, da habe ich meine Firma, war ja eigentlich selbstständig. Ja. Und habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, ob das möglich ist, dass ich einmal ein bisschen kurz wegfahre.
Ja, erreichbar warst du so und so.
Aber da habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil ich war nicht zu erreichen. Nein, ich war erstes Monat Afrika, da war ich war in Malawi, Sambia, Zimbabwe und so, da war ich nicht zu erreichen. Und das war gut so. Voll. Weil ich habe gelernt, dass ich den Menschen vertrauen muss.
dass sie Kontrolle abgeben kann. Und die haben das Unternehmen hervorragend geführt. Sie haben sogar über Budget abgeschlossen.
Das ist das Wichtigste.
Ruhig noch länger unterwegs sein
das
können.
Das Beste ist, wenn es läuft, wenn es nicht da bist. Genau. Du musst einfach denken, wenn es ohne die läuft, dann hast du etwas richtig davor schon gemacht.
Genau.
Also du musst davor, du hast schon was machen dafür, dass es so läuft, aber wenn es dann so läuft, ist es eigentlich das größte Lob.
Absolut. Ich habe am Anfang gedacht, das ist komisch, brauchen sie mir nicht so viel, aber.
Ja, genau. Brauche auch keiner mehr.
Und deswegen ist mir wahrscheinlich jetzt auch gelungen, das loszulassen, die Firma, weil ich habe es ja schon einmal allein gelassen. Also ich glaube, das war eine gute Lehre.
Warst du da alleine cool unterwegs?
Nein, mit meinem Mann.
Okay, aber war das die Idee von deinem Mann mit dem Weinreis oder deine? Mhm.
Der hat vorher nicht einmal Rot und Weiß unterscheiden können.
Okay. Farbenblind. okay, aber voll cool. Und was war dein Highlights-Land?
Argentinien hat mir voll getaugt.
Okay.
Weil Argentinien hat irgendwie alles. Das hat alles zu bieten, nicht nur vom Wein her, sondern auch landschaftlich. Aber so natürlich Mendoza und Salta. Salta ist eines der höchsten Weingebiete der Welt. War schon cool. Und landschaftlich auch Afrika, ja. Irgendwie jedes Land, das Wein anbaut, ist cool, finde ich. Ich war jetzt gerade im Sommer in Rioja.
Ich sage immer, es gibt eigentlich keine schiere Weinbauregion.
Nein.
Also überall, wo Wein wächst, ist irgendwie auch irgendwie schön.
Ja, genau.
Also, finde ich. Ich war jetzt gerade in Kuppelskirchen, das würde ich jetzt nicht behaupten.
Aber, ja, die Wochen.
So ein Blick auf die Novamann, auf die Glücksspielabteilung. Ja, nein, aber geil.
Na, ist cool. Und eben, da ich Europa noch nicht fertig habe und hatte, war ich jetzt diesen Sommer in Rioja.
Bist dann nach San Sebastian auch
mitgefahren? Ja, Bilbao, alles gemacht.
Natürlich, ich weiß ja, warum du dort warst. Ich war im Rioja, ja, da war es ganz woanders.
Tatsächlich.
Eine ähnliche Reise habe ich auch schon gemacht.
Ich war 3 Tage im Rioja tatsächlich. Ja. Und dann weiter in San Sebastian und da waren wir ein bisschen surfen und Wein trinken.
Tust du surfen?
Mhm. Ich versuche mich zumindest im Surfen. Und warum mache ich das jedes Jahr? Weil ich genau weiß, dass wir nie können. Ja, weil da bleibe ich genau 10 Minuten auf diesem Brett. Aber es schaut cool aus, wenn
aus
du
Foto
sitzt.
Ja, ich glaube, irgendwann mal ein Foto auf Bali, wo ich auch so richtig gut am Brett stehe.
Nein, das schaut cool aus, oder?
Ja, das schaut spektakulärst aus. Sag ich mal. Du musst mir wieder rausgraben.
Das Schlimmste ist dieses Reingehen. Das ist eigentlich schon der Sport per se, oder? Wenn du mit dem Brettl reingehst.
Ja, und es ist vor allem so, wo du halt surfen warst, muss man auch sagen, das ist halt nicht romantisch Bali warm, sondern da ist halt einfach kalt.
Ja, das ist kalt, ja.
Das ist Atlantik, glaube ich, oder scheppert
genau,
es richtig
da
hin?
Genau, da scheppert es richtig.
Ich habe es in Portugal hin gelernt damals.
Ich habe auch in Portugal gelernt und zwar in Nazaré.
In Nazaré warst du?
Ja, aber im Sommer ist ja die Welle nicht so hoch.
Ja, ich war ein bisschen südlicher. Aber das ist
na,
cool.
Portugal war ich, Alentejo war ich auch schon.
Also kulinarisch, mache ich gern dort.
Ja, meine Schwiegereltern sind ausgewandert, die wohnen auf den Azoren.
Geil.
Und deswegen sind wir sehr oft in Portugal. Ja, ist auch ein cooles Land.
Also
ja,
eh so ein bisschen, dann kommen wir auf den Lieblingsplatz halt ein bisschen. Also bist gern, wo bist du, bist gern auf Urlaub, so Portugal, Spanien?
Ich reise sowieso sehr gern, ich finde das ist.
Du musst dafür reisen?
Ja, ich muss viel reisen, aber ich reise sehr gerne. Nicht nur in Österreich, sondern wherever. Keine Ahnung, ich war auch da in Bosnien-Herzegowina, in der höchsten Schlucht Europas. Ja, also alles, was neu ist und ein bisschen anders ist,
das hält dich jung,
reizt
oder?
Mich. Das reizt mich.
Die Neugier.
Ja, ich hoffe, dass mir das jung hält.
Wenn du sagst, wir sind 10 in der Pension, dann hat es dich bis jetzt sehr, sehr jung gehalten.
Nein, ich bin nicht
10
in der Pension.
Bis jetzt?
Ich will in 10 in Pension gehen, aber das ist ein bisschen zu früh, glaube ich. Ich weiß nicht, wann wir überhaupt in Pension gehen.
Bist du Beamtin?
Nein. Ich glaube, das gibt es gar nicht.
Dann war es vielleicht gegangen.
Nein, das gibt es gar nicht mehr, glaube ich.
Hat einen Status.
Ganz normal angestellt. Und ich habe einen 5-Jahres-Vertrag, also ich muss mir wieder.
Eine neue Bewerbung. Aha. Aha. War das schon immer so? Oder ist es gerade?
Ist immer so gewesen.
Mhm. Aber du bist von der Regierung nicht abhängig? Mhm. Na, Gott sei Dank.
Ja, man, ich habe das Wirtschaftsministerium als meinen Boss sozusagen.
Aber ja, genau, aber du hast einen 5-Jahres-Vertrag und eine genau andere Farbe in deinem Wirtschaftsministerium sitzt, das heißt nicht einfach mal, es wird neu besetzt alles in deinem Posten.
Solange wir einen guten Job machen als Organisation, glaube ich, sollte das passen.
Ich werde da Empfehlungsschreiben machen.
Danke.
Hallo, ich bin der Max. Ich möchte sagen, es ist ein super Job.
Danke, danke.
Lieblingsplätze, das haben wir immer noch keine.
Österreichische Lieblingsplätze.
Ja.
Ich bin natürlich schon gern daheim.
Ja, das hast du falsch gesagt im Vorgespräch.
Auch wenn's nicht so touristisch ist bei uns, weil ich komme aus einer sehr grenznahen Gemeinde. Mhm. Aber wir haben ein tolles Museum. Wir haben ein Museum für moderne Kunst, ganz großartig. Wir haben ein bisschen so diese zweisprachige Kultur, weil ich ja zweisprachiger aufgewachsen bin. Aber ich fahre gern heim, ich gehe ja gern servieren. Wir haben ein Gasthaus.
Kann man dich da im Service antreffen?
Ja. Und wenn ich nicht mehr, keinen Job mehr habe und niemand mich mehr will, dann gehe ich einfach servieren, weil ich finde, ich bin die beste Kellnerin der Welt. Eine tolle Gastgeberin.
Das sehe ich genauso. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie gut du gehörst, aber das werde ich mir vielleicht einmal, werde ich das ermöglichen.
Also ja, falls.
Aber ich habe immer gesagt, wenn alles mal schief läuft, dann gehe ich einfach wieder zurück auf das, was ich gelernt habe und das liebe ich.
Nein, ich mache das wirklich gerne.
Ich meine das auch ernst, ich.
Also viele sagen, was jetzt bist du so viel unterwegs und keine Ahnung, dann gehst du noch am Servieren, aber für mich ist das echt so cool, geil. Ich mache das super.
Funktioniert dann einfach, du hast ja wahrscheinlich als Junge schon sehr viel gemacht.
Ja, sehr viel, seit ich Mini bin. Also ich war ja Tourismusschule, viel Praktika gemacht. Und wir haben auch eine Spezialität zu Hause und dieses Wochenende ist wieder ein Fest und da geht die Astrid wieder arbeiten, weil wir haben uns auf Buchweizen spezialisiert.
Okay.
Schon vor 30 Jahren und da hat uns jeder ausgelacht, weil glutenfrei war damals noch nicht so in.
Ja.
Und ich habe sogar meine Diplomarbeit drüber geschrieben über Buchweizen.
Ja, Buchweizen.
Mhm. Und wir machen jetzt und produzieren alles aus Buchweizen. Also von Nudel bis Chips. Ist relativ cool.
Mhm. Und da habt ihr auch großes Buchweizenfest.
Buchweizenfest. Wir bauen auch Buchweizen selbst an und die servieren, genau. Also mein Wochenende.
Schaut gut aus. Und heute gehen wir ins Konzert.
Heute gehe ich Konzert.
Schauen wir, wie es morgen geht.
Und ja, außer U4. Du schleppst mir die Disco ab für so viel.
Ja, das wäre schon lustig.
Aber schauen wir mal. Mit mir kann man viel tanzen und lachen und trinken und die kann trotzdem nächsten Tag aufstehen. Das ist
das lernt man, oder?
Das ist ein Gasthaus gehen wahrscheinlich.
Ja, die haben immer gesagt, du kannst so lange feiern gehen, wie du willst, aber du stehst morgen
aufstehen.
Auf. Aufstehen. Genau. Du, ich schreib dir nichts vor, mach was du willst, aber du stehst auf. Genau. Wenn du jammerst, nein. Das muss man auch erkennen, glaube ich.
Das können nicht viele, ja, das nein. Ist eine Qualität.
Also das muss,
ich meine, ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Ziel ist für jeden, aber.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, es muss ja nicht jeder kennen, aber besser so, als wie nicht aufstehen können.
Keiner.
Dann machst du es auch nicht lang, dann gehst du viel feiern. Also, kommt davon, was du denn vorhast.
Ja, mein Schlafkonsum, also ich brauche noch nicht so viel Schlaf.
Wie viel schlafst du?
Cool. So 4 bis 5 Stunden.
Durchschnittlich.
Ja, genau. Also wenn ich einmal länger schlafe, dann ist 7 Stunden, aber dann ist schon echt lang. Da bin ich total fertig.
Mach's ja, okay, wow. Und das ist 4 Stunden Schlaf, höre ich. Also ich schlafe gern. Ich schlafe auch zu wenig, aber ich schlafe gern. Wenn ich mal schlafe.
Nein, ich schlafe, glaube ich, nicht so gern, ehrlicherweise.
Aber war das schon immer so?
Ja, schon immer. Das ist auch bei meinen Eltern so. Die sind über 80 und schlafen auch nicht mehr. Wenn ich einmal nach Kärnten komme, okay. Ich komme mit dem Papa bis 3 in der Früh am Tisch sitzen. Und der steht trotzdem, der muss ja noch.
Und ist dann auch nicht mehr, das so.
Der geht dann noch in den Stall in der Früh. Na, das ist, glaube ich, in unserer Familie.
Ja, das muss schon was haben. Oder? Es gibt ja Leute, die müssen 8 Stunden schlafen, sonst sind sie wirklich nicht zu gebrauchen.
Genau.
Also sonst kannst du mit denen am nächsten Tag nichts anfangen.
Ja. Na, irgendwie bin ich da, wie sagt mein Mann immer so schön zu mir, ein Viech.
Viech. Ich habe noch ein Bier für uns. Die haben ja eigene Viecher sogar. Ah, komm wieder, österreichisches.
Stiegl Wildsud.
Genau, Stiegl Wildsud.
Cool.
Die Bio-Perlage. Die haben sich ja da ein tolles Weingut hingebaut. Das Wildsud-Weingut. Und das ist die Perlage, das ist Bier mit Champagnerhefen vergoren, Flaschen vergoren.
Sehr cool. Ja, siehst du, was wir alles für tolle Originale haben.
Und da gibt es eigene Rindsviecher, eigene Schweinl, da kann man super essen. Die ziehen einen eigenen Hopfen. Ja.
Na, das wäre doch ein Tipp für mich, oder?
Warst du nicht dort?
Nein.
Wirklich nicht?
Nein.
Ja, die sind immer einladen, hört zu da. Liebe Grüße an Oliver Real, du musst einladen. Du warst echt noch nicht dort. Also, wenn du in der Salzburg gegen bist, das ist gleich an der Grenze zu Oberösterreich oder ist schon Oberösterreich. Das ist wirklich super cool. Also die haben sich das da hingestellt und bauen da.
Und auch Weinreben, oder wie?
Nein, das haben sie leider nicht. Hopfen ziehen sie. Und ich glaube, Kirchhal bauen sie an und
alles. Weil in mögliche. Salzburg ist, in Tirol haben wir ja schon mittlerweile Wein, die Kärntner sind auch.
Salzburg auch.
Wirklich, wo?
Ja, am Mönchsberg. Es gibt am Mönchsberg und am Rheinberg.
Nein, es wird, also.
Ich mache nächstes Jahr so ein Festl im Weinberg in Salzburg.
Cool.
Falls du zufällig in der Nähe bist, ich schicke dir meine Einladung einfach. Dann kannst du den Weinberg anschauen.
Aus Salzburg wusste ich echt nicht, das siehst du.
Kennst du den Salzburg ein bisschen aus?
Ja.
Also Mönchsberg kennst du, dann kommt der Rheinberg. Und wenn du kannst einmal drüber gehen, das ist ein großer Weinberg.
Und was wird da angebaut?
Ja, irgendwas Piwi-mäßiges und dann vinifiziert in der Steiermark. Aber. Und ich glaube, das ist ein Projekt mit Lagnatinacher und Tegernseehof.
Ah, okay. Wir haben aber in Kärnten, haben wir jetzt relativ schon.
Ja, das ist aber eh schon länger, oder?
Gut entwickelt, ja, finde ich schon, ja. Ja.
Ja.
Das macht auch der Klimawandel. Das macht der Klimawandel.
Was macht er?
Dass
macht
wir Reis anbauen dürfen und dass wir Wein in Regionen anbauen.
Das Thema ist halt, glaube ich, am Ende des Tages, du musst halt da arbeiten lernen. Das ist im Weinbau halt auch so. Genau, ich bin so ganz klar der Meinung, dass im Weinbau das so ist, dass du keinen guten Wein mehr machen kannst, wenn du keine fitten Gärten hast. Und so, du musst einfach damit arbeiten, musst schauen, dass du einfach so fit bist. Und das ist halt gerade der Mensch, oder? Es ist ja extrem, es ist einmal Hasen, einmal kalt und du hast am Tag hohe Temperaturunterschiede. Du musst ja auch fit sein, dass du das auch da hältst.
Ja, so ist Pflanze wahrscheinlich gleich. Ja, ich wollte immer Winzerin werden, aber ich habe keinen Winzer gefunden.
Was macht dein Mann?
Jetzt habe ich selber, der ist auch im Tourismus. Und ist ein toller Papa, weil er macht hauptsächlich die Kinder und den Haushalt, weil ich bin ja nie da.
Gratuliere. Zu Kinder, Mann und Haushalt.
Und nie da sein.
Wo wohnt ihr? In Wien, oder?
Wir leben in Wien,
ja. Darf ich dir mal einen Beraterschein schenken?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Hoppala. So. Mhm. Also ich finde es ein tolles Produkt. Ich verstehe aber auch natürlich dann, dass man sagt, das ist zum Platzieren nicht immer das Einfachste. Das muss halt einfach in einem Qualitätsbetrieb rein. Das ist wirklich gut. Wo es dann jemand erklärt, am Gast steht.
Wie viel haben wir an Alkohol?
Du bist bei 8. Das kriegt man bei Stiegl direkt im super Online-Shop. Das kann man bestellen und kriegt man das perfekt. Stiegl Online-Shop. Liebe Astrid, vielen herzlichen Dank für das sehr entspannte Gespräch mit dir. Es war mir eine Freude, dich als Gast zu haben. Gratuliere für die tolle Arbeit, die ihr leistet. Also aus meiner Sichtweise macht das richtig viel Spaß. Und schön, dass du uns einen Einblick gewähren. Contest in die Welt der Österreich-Werbung und die Strategien, wie man vorangeht und was die Ziele sind, wo die Richtung hinschlägt, was für Probleme es gibt. Und vielen herzlichen Dank.
Danke vielmals. Und wir kämpfen weiter für die Kulinarik Österreichs.
Großartig. Lebensgefühl. Auf das Lebensgefühl. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und bleibt gesund. Hört fleißig zu. Bis bald. Tschüssi, Baba.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.